Das heißt also, wir machen jetzt nicht den Abbau der Atomkraftwerke, wir machen die Zwischen- und Endlagerung. Damals waren eben die Bedenken da, die Betreiber haben nur Rückstellung. Was ist, wenn da mal einer pleite geht? Wer soll das dann bezahlen? Da war einem schon klar, dass das natürlich der Staat am Ende des Tages ist. Und um das nicht in unplanbar zu machen, war hier, und das war gut vom Staat, zu überlegen, machen wir hier was Kapitalgedecktes. So, und dann kam die Idee zum Kempho.
Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Ich habe heute wieder eine ganz besondere Gästin in meinem Podcast für euch. Sie ist eine der gefragtesten Frauen in Deutschland, wenn es um das Managen von Geld geht. Ich spreche heute mit Anja Mikus. Anja ist die Vorstandsvorsitzende des Kenvo, also des Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung oder kurz gesagt der Atomausstiegsfonds. Was genau das ist, wie der Fonds investiert und vor allem wie er nachhaltig definiert und Nachhaltigkeit definiert und was das alles mit der geplanten Aktienrente zu tun hat, das möchte ich mit Anja besprechen. Erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Anja.
Ja, vielen Dank, liebe Anne. Ich freue mich, dass ich hier sein kann beim Her Money Talk und bin auch schon sehr gespannt auf unser Gespräch.
Ja, ich auch. Du bist ja eine der gefragtesten Frauen in der Szene. Und von daher weiß ich sehr zu schätzen, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst für unser Gespräch heute. Nur zur Einsortierung, du bist seit seit 30 Jahren, nur so eine kleine Null weggelassen, seit 30 Jahren erfolgreich als Fondsmanagerin. Du bist ja studierte, also Diplomkauffrau, warst ja bei der Allianz früher mal gewesen und dann ja ganz, ganz viele Jahre bei dem großen Fondsanbieter Union Investment, hast dort das Portfolio-Management geleitet, eine der wenigen Frauen in dem Segment schlechthin. Auch heute noch. Und du warst ja dann auch im Aufsichtsrat der Commerzbank. Und seit 2017 bist du bei Kenvo. Also du hast eine richtige Bilderbuchkarriere gemacht in einem sehr männlich geprägten Umfeld, aus dem wir beide uns natürlich auch kennen. Wenn du das so im Rückspiegel betrachtest, waren das sehr ambitionierte Pläne, so eine Karriere als Frau und Mutter anzustreben in der Zeit, wo Diversity noch ein Fremdwort war für viele?
Ja, erstmal Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Also 33 Jahre kommt es dann auch nicht mehr dran. Jetzt sind sogar schon 33.
Oh krass.
Ja, klar, die Investmentbranche war sehr männlich geprägt und das ist ja heute nicht neu. Aber ich muss sagen, als ich damals bei der Allianz in Stuttgart angefangen habe, vor diesen 33 Jahren, da war das Verhältnis Männer, Frauen eher ausgewogen und wurde auch nicht thematisiert. Also ich fand es eher, es war ein Thema, aus Norddeutschland zu sein, also nicht Schwäbin, weil Norddeutschland fing ja auch schon am Main an. Also darüber wurde oft gesprochen, was jetzt die Schwaben alles besser machen. Und da gibt's ja auch viel. Und wir Norddeutschen dann eben da noch Nachholbedarf haben.
Okay, ja, aber das ist ja ein wichtiger Aspekt, ne? Weil das kenne ich ja auch von mir. Damals hatte man ja auch, als man angefangen hat in der Branche, sich da auch nicht über dieses Mann-Frau-Ding Gedanken gemacht. Ne? Wie ich immer sage, ich bin ja auch nicht morgens aufgestanden, habe im Spiegel geguckt und habe gedacht, Hilfe, ich bin eine Frau. Ja, aber das hat sich ja insofern geändert. Also wir sind von der Generation Gender Blind und du hast trotzdem eine Mega-Karriere hingelegt. Und hattest du da Schwierigkeiten gemerkt, als du Mutter wurdest?
Ja, aber ich möchte erst nochmal sagen, du hattest Karrierepläne angesprochen. Also ich bin fest davon überzeugt, Karriere sollte man nicht so akribisch planen. Weil es gibt so viele Abzweigungsmöglichkeiten und außerdem wird man dann total ungeduldig, weil ja eh alles viel zu langsam geht. Und von daher eher, man kann ja überlegen, was kann ich alles noch machen? Man hat dann den Job und guckt dann, wo gibt's Opportunitäten oder Abzweigungen und dann muss man es aber auch ergreifen. Ja, dazu gehört das natürlich auch, ein Kind zu bekommen. Und das ist ja auch nicht immer auf Jahre geplant, sondern kommt dann, wenn es kommt. So.
It happens.
Ja. Und deshalb immer, es war sehr wichtig, dass mein Vorteil war einfach, dass mir das, was ich gemacht habe, eben Spaß gemacht hat. Geld anzulegen, über Zusammenhänge nachzudenken, über Entwicklungen nachzudenken und eben immer in die Zukunft schauend. Immer, also ich glaube, das ist auch für Frauen interessant und für Portfolios zu managen, macht es auch unheimlich Spaß. weil man so viele Dinge im Portfolio hat und die müssen miteinander in Einklang gebracht werden. Mhm. Und das einfach so, dass das schön zusammenspielt. Also das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und dann eben, mein Sohn kam dann, da war ich 4 Jahre, war ich in dem Job. Muss überlegen, die Branche war ja da im Umbruch. 89 wurde der DAX eingeführt. Nee, 88 wurde der DAX eingeführt. Mhm. Und 89 kam der Bund Future. Und also auch technisch, also wir hatten da nur Reuters oder so, da gab's noch kein Bloomberg in dem Sinne. Und man hat ganz anders kommuniziert und auch sich die Informationen geholt. Ja, als ich dann schwanger wurde, mein Mann, wir haben gesagt, das möchten wir und das wollen wir und wir machen das auch alles schön zusammen. Und mein Mann war zu der Zeit, hat beim Daimler geschafft, finde ich mal. Und dann, es gab keine Kita, es gab keine organisierte Kinderbetreuung. Also da war noch das alte Weltbild. Ich denke, du kennst das ja auch am besten. Ja. Man musste sehr viel improvisieren. Und ja, ich bin dann die ersten 9 Monate zu Hause geblieben. Dann hat man eine sehr nette Tagesmutter und die hatte eine kleine Tochter und die sollte nicht alleine aufwachsen. Und somit war dann mein Sohn dabei. Und dann natürlich ging es immer darum, wer holt das Kind ab und um wie viel Uhr.
Der ewige Streitpunkt.
Das kennt man also ganz anders. Ist nicht so ganz so geregelt, wie wenn man eine Kita hat. Gut, da muss auch immer jemand fahren, aber das war schon spannend und zwar anstrengend. Und ich glaube, in der Zeit hat man auch als Frau nicht oft in der Arbeit darüber gesprochen, wie schwierig das alles ist zu organisieren. Das ist heute auch wieder ganz anders. Und man kriegt dann auch Vorschläge, wie man es eben auch, wie man vieles noch besser organisieren kann. Man wollte ja nicht da stehen, ach, das kann ich nicht, weil ich muss dann nach Hause, sondern man hat es einfach so hingenommen und dann trotzdem organisiert. Mhm. Das war schon schwierig, aber mein Mann ist auch immer eingesprungen. Also von daher haben wir uns das ganz gut aufgeteilt, dass wir unseren Sohn durch die Phase bekommen. Ja. Und ich habe dann auch noch Teilzeit gearbeitet nach den 9 Monaten. Aber ich muss immer sagen, war ich eine Woche wieder da, dann war es, als wäre ich nie weg gewesen. Mhm. Also deshalb soll man sich auch nicht so viel Gedanken machen, wenn man eine Zeit lang aus dem Job ist. Da kommt man auch schnell wieder rein.
Ja gut, du hast eine Passion, das ist dein Ding, das, wie du sagst, das macht dir viel Freude und dann ist man dann auch schnell wieder dabei, ja.
Ja.
Aber ich sage auch, in deinem Fall ist ja auch so, was ich auch immer gerne sage, ist Augen auf bei der Partnerwahl. Also wenn man Karriere machen möchte oder je nachdem, was man für eine Lebensplanung hat, muss man schon mit seinem Partner dann eben auch besprechen. Und dann ergibt sich auch schnell, ob das jemand ist, der einem da unterstützt oder der eher, was ja auch nicht schlecht sein muss, sagt, nee, du, das ist nicht so meins, ich möchte lieber das und das. Okay, ne, da muss man halt gucken, ob man als Paar dann harmoniert.
Ja.
Was hat ja bei euch gut gelungen zu sein, weil ihr seid ja immer noch verheiratet.
Ja, wir sind immer noch verheiratet.
Ja, das ist doch sehr schön. So, also das ist doch mal ein ganz wichtiger Exkurs und auch danke nochmal für den Hinweis. Man vergisst das ja, dass es auch den DAX noch gar nicht so lange gibt und diese ganze technologische Evolution, die du ja auch mitgemacht hast, das ist ja alles noch nicht so lange her. Ne?
Aus
unserer Sicht. Ja gut, für uns alte Hasen, ja. Was ja auch noch nicht so lange her ist, ist die Energiewende, die ja eingeläutet wurde damals von Frau Merkel. Die hat ja damals nach Fukushima in 2011, ich erinnere mich noch sehr gut an diese Katastrophe, damals ja diese Entscheidung getroffen zum Atomausstieg. Ne? Und heute ist es natürlich in jedem Mund sozusagen, jeder spricht darüber und jeder merkt es aber auch in seinem Portfolio, beziehungsweise in seinem Portemonnaie. War das die richtige Entscheidung aus deiner Sicht?
Ja, ich will da auch gar keine Parteipolitik betreiben. Mm. Ich kann nur sagen, das richtige Timing gelingt auch uns selten, ja. Also von daher, es war ja ein langer Zeitraum vorgesehen, aber das ist nicht ganz einfach. Was ich dazu sagen kann, ich war mit meinen Kolleginnen im Herbst, waren wir im Schacht Konrad. Ja, man muss sich das ja auch mal anschauen, wofür man zuständig ist. Und der ist bei Salzgitter. Das soll ein zukünftiges Endlager sein.
Oh, mm-hmm.
Wir waren aber ein Endlager nur für leicht- und mittelradioaktive Abfälle, also so Ärzte, bei Ärzten und solche Dinge, die dort abfallen. Wir waren 1000 Meter unter der Erde, dazwischen lag noch eine 400 Meter dicke Tonschicht, Es war trocken, es war heiß, es war wie auf dem Mars quasi. Oh. Und die Wände dort wurden alle zubetoniert nochmal. Ein gigantischer Aufwand, kann ich nur sagen. Mhm. Ja, und es gibt immer mehr Atommüll. Und von daher, ja, der Atomausstieg war richtig.
Okay, gut. Das ist jetzt nun mal so wie es ist. Ne? Es gibt ja auch heute wieder Stimmen, die sagen, wir brauchen das unbedingt, um genügend Energie zu haben.
Ja.
Aber gut, es ist jetzt eine müßige Debatte, die wir, glaube ich, wir zwei jetzt hier nicht führen.
Ja, und für unsere Aufgabe ändert sich nichts. Der Atommüll muss immer entsorgt werden.
Mhm. Genau, und damit sind wir ja schon bei dem, was du eigentlich machst. Die Frage, wer soll das bezahlen? Nicht nur, wer soll es entsorgen, sondern wer soll es bezahlen? Und das ist ja eigentlich, wozu, glaube ich, der Kenwo zuständig ist, oder? Was ist genau die Aufgabe von diesem Fonds? Gib doch mal den Hörern ein bisschen Einsortierung, die vielleicht auch noch nie was davon gehört haben, von diesem Atomausstiegsfonds.
Ja, uns wurden 24 Milliarden Euro von den Kernkraftwerksbetreibern übertragen. Mhm. So, und damit sollten wir eine Rendite finanzieren, die dann eben für die Zwischen- und Endlagerung des Atommülls ausreicht, um das zu bezahlen.
Okay.
Das heißt, also wir machen jetzt nicht den Abbau der Atomkraftwerke, das machen die Betreiber immer noch. Wir machen die langfristige Aufgabe, die Zwischen- und Endlagerung. Damals waren eben die Bedenken da, die Betreiber haben nur Rückstellung, was ist, wenn da mal einer pleite geht? Mhm. Wer soll das dann bezahlen? Da war einem schon klar, dass das natürlich der Staat am Ende des Tages ist. Und um das nicht in unplanbar zu machen, war hier, und das war gut vom Staat zu überlegen, machen wir hier was Kapitalgedecktes. So, und dann kam die Idee zum Kempfo. Dann eben, ja, sichere Entsorgung des Atommülls. Dann muss eine auskömmliche Rendite sein. Wir sind reiner Finanzinvestor. Wir haben einen Anlagehorizont von 80 Jahren. Es wurde so formuliert, bis Ende des Jahrhunderts soll das reichen. Wir sind die größte deutsche öffentlich-rechtliche Stiftung. Und ja, das sind so die Dinge, die uns kennzeichnen. Mhm. Aber sind ja immer noch in der Aufbauphase, weil man legt ja 24 Milliarden nicht einfach so an. Und aus den 24 Milliarden müssen ja über 130 Milliarden werden, über 80 Jahre, um eben das Ganze zu finanzieren. Deshalb, es ist sehr, sehr teuer. Und deshalb meine ich auch, dass es gut war, den Atomausstieg zu beschließen. Natürlich, das Timing hätte auch ein anderes sein können.
Mhm. Ja, jetzt Timing außen vor, aber das zeigt ja schon mal die Dimension an Finanzen, an Geldern, die aufgewendet werden müssen, um überhaupt nur diese Lagerung zu finanzieren. Vergiss jetzt mal von dem Betreiben von den Atomkraftwerken und diesen Sachen. Dann hat man da auch mal eine Zahl drauf. Das ist aber auch eine sehr, sehr große Verantwortung für dich, ne? Wenn du 24 Milliarden übertragen bekommst, du bist ja die Chefin von Kenwo, hast ja ein ganzes Team, da reden wir auch gleich mal drüber, aufgebaut. Und hast dann auch einen ziemlichen Druck, diese Rendite zu erzielen, weil die Kosten müssen ja davon bezahlt werden. Was ist euer Renditeziel?
Unser Renditeziel derzeit, die Sollrendite liegt bei 3,7% pro Jahr. Mhm.
Okay.
Gut, die kann sich aber immer wieder ändern. Das ist, die wird auch berechnet dann aus Inflationszahlen und eben aus Prognosen. Es wurde über 80 Jahre eben für den Zeitraum ermittelt. Da wird es immer wieder mal eine Anpassung geben, aber damit können wir jetzt erstmal, sagen wir, die nächsten 10 Jahre oder länger arbeiten. Und es ist uns ganz gut gelungen. Wir haben jetzt eine Rendite, also ein Return on Investment seit Auflage von 8,2%. Jetzt war am Anfang noch nicht so viel investiert, aber ich kann auch sagen, im letzten Jahr haben wir 10,4% verdient. Also da helfen die Märkte, da hilft die Asset Allocation. Wir haben natürlich erst eine Asset Liability Management Studie gemacht, so dass man sagt, dieser Vermögensmix hat mit hoher Wahrscheinlichkeit die Möglichkeit, diese Rendite zu erzielen über lange Zeiträume hinweg.
Ja, sehr interessant. So, das heißt, ihr wollt 3,7 habt ihr euch als Ziel gesetzt, dass ihr jährlich mit dem Geld erwirtschaftet. Und in 80 Jahren.
Jährlich im Durchschnitt, ne? Wir werden natürlich.
Mal mehr, mal weniger. Ja. Jetzt habt ihr natürlich viel mehr erwirtschaftet, ne? Nämlich mit 8% bzw. 10% im Jahr. Daraus müsst ihr ja auch eine große Rechnung bezahlen, denke ich mal, jedes Jahr, oder?
Ja,
wie ist das zu verstehen?
Es gibt zwei Gesellschaften, die gehören dem Bundesumweltministerium. Das ist die Bundesgesellschaft für Endlagerung und die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung. Und die beschäftigen natürlich viele Menschen und haben viele Projekte. Die machen eine mehrere Jahresplanung und dann kriegen wir jedes Jahr die Rechnung, um denen ihre Kosten, es sind ja öffentlich-rechtliche Einheiten, die denken so in Budgets, um denen ihre Kosten zu begleichen. Das heißt, wir haben jetzt schon 2,4 Milliarden, also 10% vom Anfangsbetrag haben wir auch schon ausbezahlt.
Ah ja, okay.
Ja, das ging relativ schnell und deshalb musste auch so ambitioniert nochmal geschaut werden, ob das alles also nachgerechnet werden, und uns ist ja im Nullzinsumfeld sind 3,7% auch viel.
Ja.
Deshalb muss man eben so eine Kombination machen aus den einzelnen Vermögensteilen, dass man da so eine Rendite mit hoher Wahrscheinlichkeit bekommt.
Mhm, da sprechen wir gleich mal drüber, weil das ist ja auch für Privatanleger interessant, wie so ein Profi das dann macht. Also euer Ziel ist in 80 Jahren, habe ich auch so verstanden, sich eigentlich selbst aufzulösen, oder? Weil das heißt, das Ziel ist dann auch in 80 Jahren, wenn dann kein Kapital mehr da ist, ist es kein Problem. Ist das korrekt?
Ja, es ist eine Verbrauchsstiftung.
Okay.
Denke auch, Stiftung war wichtig. Es gibt ja diverse Begehrlichkeiten beim Staat. Und es gab ja auch international oft mal Dinge, die dann wieder aufgelöst wurden für andere Zwecke. Um hier die Zweckentfremdung zu vermeiden, hat man eine öffentlich-rechtliche Stiftung ins Leben gerufen. Wir unterstehen drei Ministerien. Das eine ist das BMWK, dann das BMF und dann BMU. Schon da ist eine Gewaltenteilung, aber dann unterstehen wir auch dem Parlament. Also alle im Parlament vertretenen Parteien sind auch in unserem Kuratorium vertreten, sodass nicht eine einzigen Einheit einfallen kann, so jetzt haben wir mal eine gute Investmentidee und da legt ihr das Geld an.
Oder wir peppen damit ein bisschen die Rente auf.
Oder wir machen irgendwas anderes, genau.
Okay, verstanden.
Es gibt überall Bedarf und von daher ist das schon mal ganz, ganz schwierig, so eine heterogene Organisation dazu zu bringen, das Geld anders anzulegen. Und das war damals das Ziel. Ich fand es eine gute Idee und die kann man ja auch in Zukunft für andere Zwecke verwenden.
Absolut. Also ihr seid ja die größte öffentlich-rechtliche Stiftung, jetzt auch durch diese, ich sag mal, die Gewaltenteilung auch vor dem direkten Zugriff des Staates dann dadurch geschützt. Klares Ziel, 80 Jahre. Und dadurch habt ihr zu finanzieren die Zwischen- und Endlagerungen von diesen Nuklearabfällen. Eine Rechnung kommt von einigen, von diesem Ministerium, was du eben geschrieben hast. Und dann müsst ihr das überweisen und das ist deine Aufgabe, das, diesen Cashflow zu managen und auch die Rendite, dass das Geld nicht vorzeitig aufgebraucht ist. Okay, also das ist, glaube ich, für jeden verständlich eine wichtige Aufgabe und ja, sehr eine riesige Verantwortung auch für dich.
Ja.
Wie geht ihr jetzt dann damit um? Welche Anlagestrategie habt ihr euch überlegt? Du hast eben gesagt, ihr habt empirische Studien auch gemacht, wie man das am besten aufstellt. Hast ja auch viel Erfahrung von deinen vorhergehenden Arbeitgebern. Was ist denn eure grobe Anlagestrategie, um euer Ziel zu erreichen?
Ja, also erstmal eine große Verantwortung, ist eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe, aber es ist ja auch ein Privileg, wenn man sowas machen darf. Also das eint uns eigentlich hier beim Kempfo, dass wir so eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe haben und die Verantwortung wollen wir auch dafür tragen und arbeiten dafür halt hart, intensiv, aber mit Freude.
Ja, klar.
Ja,
das ist wichtig.
Wie ist unsere Asset Allocation, dass das geht? Die Zielallokation ist so vorgesehen, dass wir am Ende dann 35% Aktien haben. Das hört sich jetzt wenig an, aber dazu kommen noch 30% illiquide, dann 25% Anleihen im Risikobereich, also Schwellenländer und Unternehmen. Und dann haben wir noch Restbestand von knapp 10%. Das sind dann Staatsanleihen, die dafür da sind, dass wenn wir dann die Liquidität brauchen für diese Auszahlung, dass wir nichts verkaufen müssen, dann in Ruhe wieder aufbauen können. Oder auch, wenn es irgendwie andere heftige Schwankungen gibt am Aktienmarkt, dass man da so einen kleinen Puffer noch hat. Das ist unsere zukünftige Allokation. Im Moment hatten wir also bis Ende letzten Jahres noch über 50% Aktien. Da hatten wir so Ersatzinvestitionen für die illiquide Anlage gemacht, weil man kommt ja nicht so schnell rein in Unternehmensbeteiligung, sondern da muss man Zeichnungen durchführen und das dauert dann immer ein paar Jahre, bis das alles erfüllt wird und mit eben Projekten hinterlegt wird. Das heißt, in der Zwischenzeit haben wir noch ähnliche Investitionen gemacht, da auch ganz gut dran verdient und sind auch jetzt schon wieder dabei, diese abzubauen. Also es gibt immer so eine Taktik noch, die man dort machen kann, um einfach die Ergebnisse zu optimieren.
Zwei Sachen, die, glaube ich, unsere Hörerin oder mich auch interessieren. Die Frage, die wir natürlich auch hier sehr häufig hören, die Märkte sind gut gelaufen. Soll ich da jetzt noch einsteigen? Jetzt hast du ja nicht nur in Anführungszeichen 100.000 Euro, ja, die ja für viele von uns natürlich viel Geld sind, sondern 24 Milliarden, die du in so einem Markt investierst. Sagt doch mal, was eure Strategie, du hast eben schon erzählt, ihr hattet mehr Aktien, als ihr vorhattet. Wie investiert man so viel Geld in so einem Bullenmarkt, in so einem Bär, ja, wo wirklich der Bär, der naja, Bulle tobt?
Der Bulle war ja schon da, als wir Mitte 2017, 2018, wir mussten erst die Prozesse schaffen, haben wir dann mit der Kapitalanlage begonnen. Da war es schon sehr, sehr teuer. Und jetzt geht's darum, man kann es ja nicht vorhersagen. Und so war es ja auch, es kann ja noch teurer werden. Richtig. Aber die Sorge war eher, dass man Korrekturen bekommt. Und deshalb ist Diversifikation wichtig, also über viele Assetklassen hinweg. Das heißt, nicht nur jetzt konzentriert Deutschland oder Eurozone, sondern weltweit die Möglichkeiten nutzen und die unterschiedlichen Wirtschaftszyklen dort auch, dass man weltweit anlegt und auch in verschiedene Assetklassen, in verschiedene Stile von Managern, wie die das Geld anlegen und dann natürlich auch nochmal nachschauen und die Schwerpunkte von Zeit zu Zeit ändern und auch den Anlagezeitpunkt zu streuen. Also sonst bin ich doch entweder sehr teuer eingestiegen, wenn es sehr billig war, wäre es gut, aber das weiß ich vorher nicht. Da wir unter Unsicherheit entscheiden, ist diese Streuung auch der Anlagezeitpunkte für uns ganz wichtig gewesen. Also wir sind jetzt im letzten Jahr waren wir dann voll investiert und dazwischen hatten wir immer noch die Möglichkeit, den Abschwung beispielsweise bei der Corona-Krise Anfang 2020 da immer weiter zu investieren und auch in einen fallenden oder in einen niedriger bewerteten Markt reinzugehen. Das sollte man sich auch offen halten. Deshalb machen Sparpläne für Private ja auch sehr viel Sinn.
Genau, aber hier heißt wie für Privatanleger heißt es für dich als Profi auch diversifizieren. Also verschiedene Vermögenswerte kaufen und dann auch habt ihr verschiedene Zeiträume genutzt, um in den Markt reinzugehen. Und das hat natürlich dann, ja, führt zu diesen Diversifizierungseffekten.
Ja.
Die Art der Instrumente, du hast jetzt gesagt Aktien, du hast auch mehrfach erwähnt Illiquide. Vielleicht kannst du nochmal bei den Illiquiden ansetzen und erläutern für jemanden, der jetzt nicht so versiert ist wie du, was du darunter verstehst. Und auch, ob ihr, wenn ihr die Aktien nutzt, ob ihr auch mit ETFs arbeitet oder mit regulären Fonds. Vielleicht zählst du noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Ja, sehr gerne. Also illiquide Anlagen, also Alternatives, das war für uns wichtig. Dann hat man noch mal ein anderes Segment, das heißt im Private Equity, also nicht börsennotierte Anlagen, Unternehmensbeteiligungen dort aufzubauen. Dann Immobilien, auch alles zunächst erstmal über solche Fonds für illiquide. Dann Infrastruktur, auch ein interessantes Gebiet, wo man anlegen kann. Und dann gibt's auch noch Private Debt, also im Schuldenbereich sozusagen dort auch nochmal anzulegen. Da kommt ein Privater jetzt nicht so einfach rein.
Ja.
Und die Qualität ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben ein spezielles Team, was sich wirklich damit beschäftigt, hier die besten Manager auszusuchen. Mhm. Und dann ist noch wichtig, dass die einen wollen, weil in dem Segment steht so viel Geld zur Anlage, dass man da nicht immer das vielleicht bekommen könnte, was man will. Bei uns ist das sehr gut. Als Staatsfonds hat man schon ein gewisses Image und wird dann auch gerne hinzugezogen, weil früher hießen diese Manager ja auch mal Heuschrecken.
Mhm.
Genau. Aber heute ist die Anlage bei denen auch etwas anders, also das oder die Philosophie ist deutlich anders. Aber es ist einfach wichtig, dass man in diese Marktsegmente als professioneller Anleger reinkommt und das ist uns ganz gut gelungen. Okay. Es ist noch nicht alles in Investitionen umgesetzt, aber wir haben viele schon Zeichnungen hier vorgenommen. Das ist eine Sache. Dann hattest du noch gefragt.
Genau, Aktien über Fonds, ETFs oder Direktanlage oder
wir
alles
sind
zusammen?
Zu groß für ETFs. Ja,
okay.
Wenn du sagst, jetzt gebe ich 1 Milliarde in ETF, dann ist
das
bist du der größte Kunde und wenn du wieder rausgehst, sind die anderen sauer. Ja. Das wollten wir nicht machen. Also wenn wir machen teilpassiv, das ist richtig, aber das wird dann nochmal abgebildet für uns repliziert. Ein passives Portfolio, im Groben nehmen wir den MSCI World beispielsweise für globale Aktien, haben den noch ein bisschen mehr jetzt umgeändert auf Europa, dass wir 40% USA haben, 40% Europa und 20% Asien. Der MSCI ist nämlich mittlerweile aufgrund, dass USA so gut gelaufen ist, das ist ja dann kapitalgewichtet, hat der über 70% in der Spitze USA gehabt. Mhm. Ja. Früher war es immer mal um die 50 und jetzt ging das gerade im letzten Jahr so richtig hoch.
Ja.
Und das war uns, wir wollten dann das ausgewogener haben. Und, und gut, solche Maßnahmen muss man dann als Verantwortlicher dann oder Verantwortliche übernehmen, das immer wieder mal anzupassen.
Stimmt, in eurem Fall ist die Größe dann ein Problem, ne? Wenn ihr dann mit einer Milliarde reingeht, das hat ja manches Vorhaus nicht, also die kleinen Boutiquen, ne?
Manchmal weniger und aber die Asset Manager, die wir dann, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben sich sehr gefreut über die regelmäßigen Aufstockungen,
das glaub ich,
die wir hatten. Und es wollten auch viele mit dabei sein. Also das ist dann ganz angenehm, aber wir streuen eben dann auch die Manager.
Dass auch man die hier, Diversifizierungsmöglichkeiten.
Ja, würden jetzt nicht nur zu einem gehen. Das ist jetzt für kleinere Beträge schwierig. Da bieten doch die großen Manager die verschiedenen Assetklassen auch schon an. Aber wir machen immer einen Auswahlprozess und schauen, wer ist in seinem Segment. Ja, wenn ich Schwellenländeraktien nehme, wer ist da sehr gut? Wer kann mit Nachhaltigkeit umgehen? Und wer ist schon lange im Markt? Also das schauen wir uns so an. Wer hat die guten Teams? Und da investieren wir dann. Auch der Auswahlprozess macht eigentlich sehr viel Freude. Also ich saß ja sonst auf der anderen Seite, selbst beim Asset Manager. Genau. Und jetzt kann man eben weltweit die Asset Manager kennenlernen und sehen, wie die es machen und die Ideen. Und es ist ganz fantastisch, welchen Überblick man dann bekommt weltweit, was es hier am Markt gibt und auch die Neuerungen. Ne? Es entwickeln sich ja auch viele neue Manager oder andere Asset-Klassen. Also ich fand das ganz spannend.
Kann ich verstehen, rein auf intellektueller Ebene, was einem da Neues entgegenschlägt oder ne, wie diese Illiquiden, von denen du sprachst, die früher so ein bisschen Schmuddelecke waren, das hat sich ja gewandelt. Ne? Also auch die großen Versicherer müssen ja heute in Infrastruktur gehen, weil es eben wenig gibt am Zinsen.
Ja.
Also es ist interessant. Ich sehe das, ich teile deine Meinung und ich könnte mir doch vorstellen, dass da so mancher Privatjet auf New York öfter nach Berlin, wo du sitzt, ja eingeflogen ist, oder?
Ja, das haben wir natürlich wegen Corona jetzt vermieden etwas.
Okay, aber
und
davor.
Wir denken, ja, da waren also sehr, sehr viele da, manche große bekannte Namen mit einem Riesenteam. Das war uns, weil wir ein kleines Team sind, schon fast zu viel an der einen oder anderen Stelle. Aber ich denke, das geht auch über Videocall. Da müssen nicht immer alle aus London oder New York einreisen oder San Francisco und von daher ist das auch zeitsparend, aber man lernt doch sehr viele unterschiedliche kennen. Ich komme ja eher aus dem Bereich der börsennotierten Anlagen und für mich war das auch sehr, sehr interessant, das Segment kennenzulernen, auch wie dort gearbeitet wird und auch so die Unterschiede zum liquiden Bereich, ja. Wie genau man sich die Unternehmen anschauen muss. Das machen natürlich die Aktienfondsmanager natürlich auch für die liquide Seite. Aber aufgrund von Ad-Hoc-Mitteilungen oder die wissen halt dann auch nur das, was die anderen wissen. Und wenn man eine Beteiligung aufbaut, kommt man nochmal ganz anders an Informationen ran. Ja. Hat aber auch eine andere Verantwortung bis hin, dass man den Vorstand auch mal austauscht, ja, wenn man die Mehrheit hat.
Ja, das streben wir aber. Aktivistisch, ja, ne? Aktiv dabei. Ja.
Das streben wir jetzt nicht unbedingt an, dass wir irgendwo die Mehrheit haben, aber dass wir eben mit dabei sind. Weil das hat nochmal eine ganz andere verwaltungstechnische Aufgabe und Aufwand. Ja.
Ja, sehr, sehr spannend. Also wie ihr hört, da geht schon sehr viel Gehirnschmalz, sehr viel Erfahrung auch rein, um sowas verantwortungsvoll zu managen. Und das trifft ja alles auf dich und dein Team zu. Wenn ich jetzt als Privatanlegerin sage, hey, dieser Kenvo-Fonds finde ich geil, die Anja Mikros macht das prima, will ich auch haben. Ginge das in der Theorie?
Also spaßeshalber gesagt, könnte man da eine Publikumsfondtranche ziehen und kostengünstig vertreiben. Aber nein, das können wir nicht und dürfen wir auch nicht. Ich denke einfach dieses Grundprinzip der Streuung, der Disziplin auch, also auch regelmäßig zu investieren, sich nicht emotional ausbremsen zu lassen oder emotional zu viel zu machen. All das kann man schon mitnehmen und geht ja auch bei uns um einen langfristigen Sparprozess. Jetzt 80 Jahre wird für jeden jetzt nicht so interessant sein, aber vielleicht mal 20, 30 Jahre, da kann man das auch schon drauf übertragen. Ja. Denn es gibt ja keine Anlage, es gibt keine 80-jährige Anleihe. Gut, man könnte unendlich laufende nehmen, aber wir könnten jetzt das nicht mit Anlagen abbilden, die so lange laufen, wie unsere Vorgaben sind.
Ja.
Und deshalb müssen wir ja auch immer wieder neu denken.
Ja. Anleihen, also festverzinsliche Wertpapiere, ob jetzt vom Staat oder vom Unternehmen rausgegeben, die gibt es in der Regel nicht so häufig, die so eine lange Laufzeit haben. Also Privatanlegerinnen direkt kaufen nicht möglich, Publikumstranche ist nicht vorgesehen, aber vielleicht reden wir gleich mal über die Aktienrente, die ja jetzt in Deutschland ansteht. ich glaube, 10 Milliarden möchte man da mal ein bisschen investieren. So manch einer bei der Deutschen Bank hätte gesagt, ist ein bisschen Peanuts, aber immerhin ein Start. Wäre das nicht was für euch, das zu managen, wenn ihr das schon so prima macht? Und dann hätte ja vielleicht auch eine Endanlegerin einfach auch die Möglichkeit, da ein bisschen dabei zu sein.
Also ich möchte sagen, auch für die deutsche Rentenversicherung ist das ein Kleinstbetrag, ja, wenn es in du überlegst, was jedes Jahr dort ausgezahlt wird. Also diese 10 Milliarden sind, werden jetzt mal ein Anfang. Nein, was mich in dem Thema eher treibt, ist, dass ja das Geld wirklich, wenn es kapitalgedeckt sein soll oder wenigstens ein Teil, was für Deutschland natürlich eine Revolution ist, dann sollte das auch professionell gemanagt werden. Jetzt kann man das nach außen geben, aber irgendwo muss jemand sitzen, der sagt, und genau das will ich haben und ich trage die Verantwortung dafür. Mhm. Das gibt's oft beim Staat, das ist gut, Beamten, und es gibt nicht, also das ist ein schwieriges Thema. Okay. Und ich denke vor allem, dass es nicht nur einfach irgendwas gekauft wird und dann gemacht. Es muss jemand sein, der das wirklich überblickt, managt und auch mit einem guten Track-Record. Und von daher hatte ich, denke ich einfach an Skaleneffekte beispielsweise. Man muss ja nicht alles dreifach aufbauen, sondern wir haben die Struktur, wir haben eine professionelle Investmentplattform, wir haben die Leute, wir haben die Methoden, wir haben die Prozesse, die ja auch, das dauert auch lange, solche Prozesse ja aufzubauen. Der Staat muss ja jede Stelle alles europaweit oder die größeren sagen europaweit ausschreiben. Das dauert extrem lange, ist extrem anstrengend. Also wir hätten, sagen wir mal, die Organisation dafür. Und damit könnte man eben, glaube ich, den Aufwand sparen, nochmal das Ganze aufzubauen und zu probieren, klappt das überhaupt? Mhm. Das ist so der Antritt, egal ob es jetzt darum geht, um die Aktienrente, was ein ganz wichtiges Thema ist. Und da muss ich natürlich auch das Vertrauen der Bevölkerung haben, dass das auch gelingt. Und wir hätten da einen Track-Record und wir haben die Organisation dazu. Das kann ich nur anbieten oder wollte ich anbieten. Es ist natürlich nicht üblich, sich mehr Arbeit zu machen. wir kriegen ja keine Gebühren dafür oder sowas, aber ich fände es einfach effizient.
Ja, also ich gebe den Bewerbungsaufruf dann mal weiter an die Politiker und Politikerinnen in Berlin. Sie sollen doch mal ganz genau bei Kenvo gucken, was da schon an Infrastruktur aufgebaut ist und was auch schon funktioniert und was auch erfolgreich ist. Also ich glaube, so muss man es verstehen. Dank. Genau, ja, wir werden das mal kundtun. Es gibt ja auch schon Beispiele für sowas. Ich meine, wir in Deutschland haben das ja nicht erfunden mit dieser Aktienrente. Es gibt ja Länder wie Schweden, ja, wo das ja auch so gemacht wird, oder in Norwegen dieser Ölfonds, sagen wir mal flapsig ausgedrückt, dieser Ölfonds. Also sollte das ja uns ja auch endlich mal gelingen, dass wir da ein bisschen mehr in die Puschen kommen, mit was das Thema angeht.
Ja, absolut. Und die Schweden sind total zufrieden mit dem Ansatz, ne? Und die Schweden sind dadurch auch sehr viel kapitalmarktaffiner geworden.
Ja.
Und die schauen schon drauf, was man da verdient oder wenn die Märkte gerade schlecht laufen oder gut laufen. Und ganz einfach war es in Schweden am Anfang auch nicht. Ich glaube, die sind im Jahr 2000 wurden die aufgelegt. Und haben dann die 2000, dann kamen ja 3 Jahre schlechte Aktienjahre, und zwar brutal schlechte. Die Dotcom-Blase ist geplatzt, dann kam das mit der Bilanzfälschung. Und das war eine echt harte Zeit. Aber jetzt weiß man oder hat das eben gelernt, es muss auf und ab gehen. Und hinterher ist man eben auch wieder mit dabei, wenn es nach oben geht.
Ja, ja. Also ich habe das ja ein bisschen enger auch mitbekommen, weil ich ja damals bei Morningstar war. Und Morningstar hatte ja damals als seinen ersten Standard in Europa eben Schweden gewählt, aufgrund der Einführung der Aktienrente.
Ja. Ja.
Und daraufhin wollte man auch ein Publikumsangebot schaffen für die Auswahl von Fonds. Und so ist eigentlich der Start von Morningstar in Europa gewesen. Und mein damaliger Chef war ja auch Schwede. Das ist immer noch. Schöne Grüße an Hans, der jetzt in Portugal sitzt und sich die Sonne aufs Haupt scheinen lässt. Und das war damals der Impuls. Und das hat ja auch zu einem, wie du sagst, auch zu einem Boom in der Bevölkerung geführt, sich zu dem Thema zuzuwenden. Und das habe ich sehr eng gesehen. Und ich denke, dass wir in Deutschland, wenn das kommt, auch diese Aktienrente, das gut gemacht wird, auch dann nochmal ein neues Zuvertrauen gibt in der Bevölkerung, zu sagen, ja, ich packe da einen Teil in Fonds und in Aktien oder Ähnliches rein, weil das ist eben die Zukunft, ja, wie ich auch investiere. Und von daher bin ich da recht positiv gestimmt und würde natürlich mir wünschen, dass man das auch dir oder deinem Verantwortungsbereich überträgt.
Na, es kann ja auch so sein, in Schweden, ihr haben halt die Versicherten die Wahl, ne? Sie können zu privaten Anbietern gehen und sie können zum Staat gehen. Und da hat man dann auch den Ansporn, auch hier gut zu managen. Ja, dass man, das ist ja die Konkurrenz sozusagen.
Genau.
Und die Schweden haben tolle Ergebnisse. Also die Anlageergebnisse können sich wirklich sehen lassen.
Ja.
Und ja, finde ich interessant, dass damals da Morningstar dabei war.
Ja, das war der Impuls. Und die sind dann erst später nach Kontinentaleuropa haben sich ausgebreitet und dann kam dann ich ins Spiel, wie andere Länderkollegen damals eben auch. Aber das waren so die Anfänge. Und wir haben das natürlich auch mitgekriegt, was zum Beispiel in Australien war. Ne? Das ist ja, man hat ja die Superannuation in Australien, eben gibt es ja auch so ein Konzept. Oder in anderen Ländern gibt es das ja schon länger. Von daher ist es Zeit, dass wir Deutschen ein bisschen die Puschen
Die Holländer oder die haben ja da auch sehr viel.
Ja.
Neuseeland hat da auch einen sehr schönen Fonds. Ja, das
stimmt. Genau, da gibt es einige Beispiele. Es gibt dann auch andere Sachen. Also ihr seid ja eine Stiftung und es wird ja natürlich auch immer gerne die Stiftung zitiert, die für Harvard und Yale verantwortlich sind. Die sind ja in den Profikreisen ja sehr bekannt. Die sind ja, ich sag mal so, machen das auch so ähnlich wie du, ohne dir jetzt zu nahe zu treten. Ist es so? War das auch für dich so ein bisschen ein Vorbild oder kannst du sagen, von denen konnte ich nichts lernen?
Wir haben uns ganz verschiedene Fonds angeschaut, also auch verschiedene Stiftungen und verschiedene Staatsfonds. Und aber das passt alles nicht so zu uns. Man muss da sein eigenes Konzept finden, weil wir haben halt das Problem, wir haben einmal eine Einzahlung bekommen und jetzt mehr kommt nicht.
Okay, im Gegensatz zu den anderen.
Yale und Harvard, die kriegen weiter immer Einzahlungen. Norwegen auch absolut, ja, da kommt ständig das Ölgeld rein. Und deshalb sind wir immer noch von unserem Risikoprofil etwas konservativer jetzt als Yale zum Beispiel.
Okay, verstanden. Weil man guckt ja da auch gerne so ein bisschen hin. Die haben ja auch damals viel in Aktien gemacht oder auch diese Illiquiden schon mit reingenommen.
Genau, also auch Venture Capital macht hier Yale jetzt ganz, ganz stark, total interessant. Harvard auch. Und Harvard hatte aber Probleme bei der Finanzmarktkrise. Da wurden sie dann fast aufgelöst und mussten dann neu aufbauen.
Oh.
Also die hatten eben, glaube ich, da ja zu viele Risikowerte drin. Und jetzt mussten sie ja den laufenden Unibetrieb bezahlen.
Ach so, wegen dem Shutdown auch, oder was?
Ja, aber dann fiel ja, also das war ja 2008, als dann, als sie richtig in Schwierigkeiten kamen. Und dann mussten sie einen Bond auflegen in diesem schweren Marktumfeld, um die Uni zu finanzieren.
Schlecht.
Also da stand bestimmt eine ordentliche Rendite drauf. Und dann hat man gesagt, nee, so geht's nicht weiter und hat die dann nochmal neu strukturiert. Und ich denke, nach 5 Jahren war es dann soweit. Also jetzt sind sie wirklich sehr, sehr gut mit dabei. Aber das kann auch passieren, ne? Wenn falsches Management und dann ist das so,
Ja, interessant. Wusste ich jetzt gar nicht. Habe ich nicht so detailliert verfolgt mit Harvard, obwohl es ja meine alte Heimat ist. Ich habe ja lange in Boston gelebt. Aber ich war natürlich nicht auf Harvard. Da war es bei mir nicht gelangt.
Ach.
So. So, aber ich würde gerne noch einen Aspekt einbringen. Das Thema Nachhaltigkeit. Das ist ja für viele Frauen noch viel wichtiger als für die Männer. Wie haltet ihr das jetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit beim Investieren bei euch im Kenpo?
Also wir haben von Anfang an, vor 4,5 Jahren sofort mit einem Nachhaltigkeitskonzept, was wir dann weiterentwickelt haben zu Nachhaltigkeitsgrundsätzen, angefangen, weil wir hatten in unseren Anlagerichtlinien vom Finanzministerium den Satz stehen, dass Nachhaltigkeitskriterien zu integrieren sind.
Okay.
Mhm. Und ich kannte das Thema ja schon vorher lange, habe mich damit beschäftigt. Schon ganz früher, auch schon bei Union Investment, da sind beispielsweise die Kirchenbanken sind genossenschaftlich organisiert, da ist das Thema ganz wichtig gewesen, auch schon vor vielen, vielen Jahren. Und da hat man ja auch verschiedene Generationen gehabt, von denen alles ausschließen, bis hin, dass man Best-in-Class-Ansätze macht. Und somit haben wir einfach integriert erstmal die internationalen Nachhaltigkeitsstandards, ja, UNPRI, UN Global Compact, also die wichtig sind. Dann hatten wir auch Sachen, wo man sagt, die schließen wir aus. Das sollte aber die Ultima Ratio bleiben. Trotzdem haben wir dann natürlich Atomkraftwerke, Betreiber von Atomkraftwerken ausgeschlossen. Wir haben dann gesagt, ja, Kohle ist ja auch rückwärts gerichtet und CO2 problematisch, also sehr intensiv. Dann nehmen wir es gleich raus, immer später dann Stranded Assets haben oder so. Dann haben wir das ausgeschlossen und Waffen alle Waffen. So einfach, um jetzt nicht die Diskussion zu haben, welche Waffe ist gut oder schlecht.
Mhm. Okay, also, das ist die beste von den schlechten Waffen. Okay.
Von daher haben wir diese, sagen wir, ganz schwierigen Dinge ausgeschlossen. Aber natürlich haben wir noch viele andere Sektoren drin, wo man sagt, die sind jetzt auch nicht gerade CO2-frei. Aber das ist ja ganz normal. Wir sind in einer industrialisierten Gesellschaft, leben wir, und wir verbrauchen und wir stoßen CO2 aus. Und jetzt ist unser nächster Schritt, was für uns wichtig ist, nicht nur auszuschließen, sondern mit der Wirtschaft gemeinsam hier den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und das heißt, deshalb sind wir dann von den Vereinten Nationen der Net Zero Asset Owner Alliance beigetreten. Und die hat eben zum Ziel, den CO2-Ausstoß in den Portfolien zu reduzieren, mhm, aber mit der Realwirtschaft zusammen und nicht vermeiden, nicht einfach ausschließen, dann bin ich fein, ja, nicht nur in Solarparks zu investieren und dann muss ich mich nicht um den Rest kümmern, sondern wirklich aktiv diesen Transformationsprozess, mhm, zu begleiten.
Ja, also auch Unternehmen nicht fallen zu lassen, sondern eben die zu honorieren, die sich da auch anstrengen und die was, genau, bewirken wollen. Ja.
Die ihr Geschäftsmodell, mhm, umstellen wollen. Das ist jetzt nicht ganz trivial, auch wie man das misst. Mhm. Wir finden immer noch eine Verbesserung der Methoden. Die alten Methoden sind auch immer zu hinterfragen, wie man Carbon Footprint misst. Hatten wir beispielsweise auch das Problem, wenn man einen Aktienwert hat, der den CO2-Ausstoß reduziert, aber unglücklicherweise oder glücklicherweise steigt der Aktienkurs, dann hat er einfach einen höheren CO2-Ausstoß im Portfolio. Und das sollte ja nicht sein. Hm. Und also muss man das neutralisieren, also da machen wir Carbon Emissions, dass man es danach misst und nicht nach den kapitalgewichteten Betrag. Okay. Ja, dass man das sagt, dass man da auch die Möglichkeit hat, da die CO2 zu reduzieren, wenn er das auch tatsächlich macht. Denn dadurch, dass der Aktienkurs steigt, ist ja nicht mehr CO2 ausgestoßen worden. Mhm. Und dass man sich da drauf konzentriert. Es gibt so Feinheiten.
Ja, ja.
Und da fangen wir erst an zu diskutieren. Ich glaube, da wird noch viele Erkenntnisse und viele Lösungen geschaffen
werden. Ja, ja. Finde ich auch. Es ist keine leichte Diskussion. Es ist auch kein Schwarz-Weiß. Ja. Wie du selbst schon sagst, und ich bin auch voll bei dir, dass man sagt, man kann nicht einfach jetzt sagen, ich fahre jetzt kein Auto mehr oder ich ignoriere jetzt BMW, weil die eben Autos herstellen. Also ich finde das auch nicht für mich,
ja, das ist
Weg.
Dogmatisch. Das ist ein, ja, Investor. Wir können, ja, nur managen, was wir auch messen können, ja. Und wir können uns nicht verabschieden. Wir wollen, sind gemeinsam in dieser Gesellschaft, in dieser Wirtschaft und wollen das auch eben mit Verständnis, aber stringent, hm, wollen wir den CO2-Ausstoß verringern.
Mhm. Ja, spannend, sehr, sehr spannend, was du da machst. Sehr erfolgreich, bin ich auch überhaupt gar nicht überrascht. Aber auch sehr nachhaltig aufgestellt von der Arbeitsweise wie auch von dem Investmentsprozess. Letzte Frage. Du hast ja das Unternehmen von null aufgebaut. Du warst ja Person 1 und dann kamen dann noch mehrere dazu. Ich habe gelesen bei dir, dass es bei euch ungefähr so 50-50 gibt an, ja, im Team Frauen, Männer. Ist dem so? Und wenn ja, warum tun sich andere Firmen in unserer Branche so schwer damit, so einen Ausgleich herzustellen?
Also 50-50 wäre schön, ja, würde ich nicht wirklich
gelesen
dafür. Nein, wir haben aber 50% Führungskräfte, sind Frauen.
Besser. Krass.
Ja, und das ist ja schon mal ein guter Schritt.
Mhm. Und viel mehr als alle anderen.
Ich finde es auch wichtig, ja, wenn du das, es klagen ja viele Asset Manager oder Finanzunternehmen, dass sie im Vorstand zu wenig Frauen haben und die sich dann auch schwer tun. Ja klar, wenn das Mittelmanagement nicht vorbereitet wird fürs Top-Management, dann klappt das auch nicht, ne?
Hm.
Sondern das ist ja auch ein Pfad. Man wird ja nicht per Geburt dann zum Vorstand.
Richtig.
Sondern man hat ja auch, muss halt seine Erfahrungen sammeln und ist dann eben auch gerüstet dafür. Deshalb ist das so wichtig, auch beim Mittelmanagement genügend Frauen zu haben, um dann auch weiter Frauen befördern, hm, zu können. Aber es ist, wir haben nach wie vor das Thema, es ist sehr, sehr schwierig, Frauen zu finden. Es ist für uns leichter, glaube ich, im Nachhaltigkeitsthema.
Hm.
Und bei den Alternatives.
Ah, ja.
Da haben wir auch eine Leiterin.
Okay.
Ja.
Ja, aber ihr macht das dann schon mehr richtig als so manch einer. Das kann man ja schon mal festhalten. Und ihr seid ja Standort Berlin. Also wenn sich jemand interessiert, gell? Bewerbung,
das, bitte
das
ankennen. Das möchte ich auch sagen. Mich hat doch sehr erstaunt, wenn ich das hier an dieser Stelle mal sagen darf. Ich hatte jetzt noch mal geschaut. Ich schätze ja den BVI sehr. Aber ich habe gesehen, mit über 100 Mitgliedsgesellschaften ist keine einzige Frau im Vorstand, wo es eben 7 gibt. Und die Vorstände kommen aus den Gesellschaften, ne? Und da würde ich mich freuen, wenn da mal wieder eine Frau dabei ist. Es war ja schon eine dabei, aber.
Ganz genau, die wir ja auch beide gut kennen. Aber ja, ich kann dir an dieser Stelle sagen, ich habe heute Morgen gelesen, dass von Union Investment, also dein ehemaliger Arbeitgeber, demnächst die Sonja Albers, die ja jetzt im Vorstand aufgerückt ist, nominiert für den Vorstand des BVI.
Na, das ist doch sehr löblich.
Ja, finde ich auch. Also da ist Besserung in Sicht.
Ja, gut. Besser jetzt als nie.
Absolut. Wir nehmen ja, was wir kriegen können. Ja. So, ganz lieben Dank, Anja, für dein tolles Input, für deine super Arbeit, die ihr da macht. Und ja, es ist eine Freude, immer wieder mit dir zu sprechen. Und wir arbeiten ja auch in anderer Kapazität bei den Fondsfrauen auch immer wieder gerne zusammen. Und da ich von daher weiß ich, dass ich sehr zu schätzen, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns dabei zu sein. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderbaren Tag und würde sagen, ja, wer HerMoney kennt, weiß, ihr findet viele Infos, auch wie ihr euer Portfolio strukturiert, auf hermoney.de. Wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao.
Vielen Dank. Ciao.